weil er sich Reality Creator nennt. Die virtuellen Welten, die er erschaffen hat, die haben eine Auswirkung auf die Realität, weil, weil da diese Sichtbarkeit da ist. Auf einmal sind ganz viele Menschen, die sagen, boah, ist das coole Mode. Wer kann die uns denn schneidern? Wer kann uns die designen? Das heißt, diese Verschmelzung von realer und virtueller Welt, das ist ja nicht getrennt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Dorothee Törecki. Sie ist Bauingenieurin und vor über 20 Jahren als Quereinsteigerin in die IT-Branche gewechselt. 10 Jahre davon bei der IBM. Wie sie selber sagt, die Chance ihres Lebens. Sie betreibt einen eigenen Podcast, Provokant Rosa-Rot, und schon 2018 war sie LinkedIn Top Voice. Heute teilt sie ihre Erfahrungen in Vorträgen, Workshops zur digitalen Transformation. Alles unter dem Motto Denkräume im Digitalen. Mit ihr möchte ich heute im Speziellen über künstliche Intelligenz sprechen, ihre Erfahrungen in der eigenen Anwendung und beobachten, teilen, welche Wirkkraft hier auf unsere Wirtschaft entsteht. Hallo Doro, herzlich willkommen.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Ja, es freut mich hier, dich heute im Lingner Lab begrüßen zu dürfen. Und vielleicht kannst du am Anfang dich kurz persönlich nochmal vorstellen, auch wenn ich schon ein paar Sachen vielleicht verraten habe.
Ja, du hast die wichtigsten Stationen meines Lebens eigentlich schon erzählt. Wenn ich mich selber nochmal, wenn ich noch ein paar Informationen on top dazu liefern sollte, würde ich sagen, dass im Augenblick wir in einer Zeit leben, die einen so tiefgreifenden Wandel hat, das haben viele Generationen vor uns nicht erlebt. Und das stellt uns vor Herausforderungen, aber auch vor enorme Chancen.
Und das ist eigentlich dann auch ganz gut passend. Was ist Zukunft für dich in diesem Zusammenhang vielleicht?
Zukunft ist, wir reden schon so lange darüber, der exponentielle Wandel. Das ist so ein bisschen zu einem Buzzword verkommen, aber ich sage immer, wenn wir von diesem exponentiellen Wandel ausgehen, dass wir die Zukunft ganz schlecht vorhersehen können. Selbst der Sam Altman, der CEO von OpenAI, also die, die ChatGPT entwickelt haben, der weigert sich, mehr als 5 Jahre in die Zukunft zu blicken, weil er sagt, das können wir Menschen gar nicht. Und das ist, glaube ich, Zukunft für uns, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir, die wir so die Zeit der trägen Massenmärkte gewöhnt sind, dass wir uns davon verabschieden müssen. Und Zukunft heißt vor allen Dingen nicht so genau zu wissen, was da eigentlich kommt.
Ja, das waren auch eben immer wieder ein Thema in vorherigen Gesprächen. Zukunft ist ein Möglichkeitsraum und den gestalten wir ja eigentlich auch mit unseren Gedanken für uns. Und das sind natürlich genauso die Herausforderungen, dass ich da eigentlich aber wiederum die Möglichkeit habe, meine eigene Zukunft auch mitzugestalten.
Dass du gerade sagst, ja, die Zukunft gestalten wir durch unsere eigenen Gedanken. Und wenn wir heute über künstliche Intelligenz reden, dann haben wir auch so viele Chancen wie noch nie. Egal, ob ich zeichnen kann, ob ich schreiben kann, ob ich Videos drehen kann, meine Gedanken in irgendeiner Form auszudrücken, sei es durch Text, durch Bilder, durch Videos oder durch alles zusammen.
Das sind so die neuen Perspektiven. Aber nochmal ein bisschen kurz zurück. Wie bist du 2018 LinkedIn Top Voice geworden? Was für Themen haben dich da beschäftigt? Bestimmt noch nicht KI.
Nee, auch ein bisschen.
Auch ein bisschen?
Natürlich, da war ich schon einige Jahre bei der IBM. Das hat mich schon beschäftigt, aber tatsächlich, ich komme ja damals bin ich zur IBM gekommen, da war das Thema Facebook für Unternehmen, also vernetztes Arbeiten. Und ich habe in der IBM erlebt, wie man seine Karriere gestalten kann, indem man das, was man selber für wichtig hält, was eigene Erkenntnisse sind, wenn man die mit anderen teilt, dass andere zum einen davon profitieren. Ich habe auch von anderen profitiert und dass mir das eine gewisse Sichtbarkeit gegeben hat. Und das habe ich dann auch nach außen getragen. Ich hatte gar nicht das Ziel, Top Voice zu werden. Das war sehr überraschend für mich, ehrlich gesagt. Ich habe einfach die Dinge, von denen ich für mich gesagt habe, das ist für mich wichtig, also teile ich es mit anderen. Und da ging es darum, was heißt das eigentlich, vernetzt zu arbeiten? Wie ist eigentlich der Paradigmenwechsel der Arbeitswelt heute? Vernetzt sagt sich so leicht dahin. Wenn ich wirklich vernetzt im Unternehmen arbeiten will, bin ich transparent. Ich zeige offen, an was ich gerade arbeite. Und da sind wir wieder beim Thema Unternehmenskultur. Und wie kriegen wir das eigentlich hin, diese Transparenz? Und ja, siloübergreifend zu arbeiten. Mhm. Das waren so die
Themen.
Das
waren so die Themen, okay. Ja, dann war das wahrscheinlich das IBM Connections, was dein Thema war.
Genau.
Und jetzt das hat aber Microsoft Teams ein bisschen überholt, würde ich sagen, oder? Aber das nur am Rande.
Das Produkt ist schon mittlerweile gar nicht mehr bei IBM, okay. Ist ausgelagert worden.
Nein, aber ich kenne es auch noch von früher. Ja. Nee, gut, aber das nur am Rande. Du bist Bauingenieurin. Jetzt guck mal noch mal ein bisschen weiter zurück. Was hast du da gemacht?
Da habe ich, wenn du mit dem ICE von Frankfurt nach Köln fährst, beispielsweise, habe ich die Hochwasserplanung für diese damals Neubaustrecke ICE Frankfurt-Köln geplant, zum Beispiel. Also ich bin Siedlungswasserwirtschaftlerin, habe auch so Hochwasserberechnungen gemacht, ist heute aktueller denn je. Okay. Also für Kommunen, für Städte, wenn es darum ging, neue Baugebiete auszuschreiben, das 100-jährige Hochwasserereignis. Damals hat man mich für vollkommen verrückt erklärt, wenn ich die riesigen Überschwemmungsgebiete gezeigt habe, die so ein 100-jähriges Hochwasserereignis eben auslöst. Und heute reden wir schon von ganz anderen Ereignissen. Ich denke oft an die Zeit von damals zurück, weil da sind wir wieder beim Thema Zukunft. Damals hat man mir gesagt, wen interessiert denn das 100-jährige Hochwasser? Das tritt ja sowieso nie ein.
Aber es war schon statistisch eigentlich vorherzusehen.
Es war vorherzusehen und es ist an vielen Stellen ja auch schon eingetreten.
Also das ist also deine strategische Komponente, die du auf jeden Fall, und deine planerische oder analytische Denkweise, die du da mitgebracht hast. Und die kommt dir jetzt, wenn du so einfach deine Erfahrung vielleicht mal mit KI-Tools mal darlegst, sicherlich zugute, weil du hast auf deinem Blog so einige Artikel geschrieben, wo deine Erfahrung einfach, glaube ich, ganz gut rüberkommt. Die Revolution des Lernens. Mhm. ChatGPT und die deutschen Lehrer, Lehrerinnen, ChatGPT, My Journey und 7 Todsünden habe ich dann noch und dann kommen noch Agenten um die Ecke. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen deine Erfahrung, ist es für dich spielen oder ist es für dich verstehen oder was steckt so dahinter?
Ja? Ich glaube, spielen ist ja oft verstehen. Also sich spielerisch etwas anzueignen, ist die schönste Art zu lernen. Zum einen bin ich fast krankhaft neugierig, könnte man sagen. Ich bin schon sehr technologieaffin. Technik hat mich immer fasziniert. Und also als Generative AI, also als Text-to-Image-AI, Stable Diffusion und ChatGPT 2022 dann released wurden, da habe ich mich da natürlich sofort draufgestürzt und ich habe einfach mal ausprobiert. Und die Erfahrungen, die ich da mache, das ist so dieses Neuland entdecken, um mal so einen Klassiker nochmal vom Begriff her aufzugreifen, den Frau Merkel ja damals genannt hat. Aber das ist wirklich Neuland. Und das ist einfach spielerisch, sich neue Dinge erarbeiten und natürlich im Dialog mit anderen, mit Kunden. Ich lerne auch mit jedem Workshop, mit jedem Kundengespräch, lerne ich wieder aus der Perspektive, die ein anderes Unternehmen hat, wie man damit umgehen kann. Und wir alle sind ja auf der Reise. Es gibt ja niemanden, der 10 Jahre Erfahrung mit ChatGPT hat. Wir haben alle maximal die Erfahrung seit 30. November 2022.
Das Datum, das ist auch nochmal spannend, genau. Aber du hast jetzt auch gerade sehr viel Fachbegriffe schon unseren Hörern um die Ohren gehauen. Vielleicht kannst du die nochmal so ein bisschen einordnen. Was sind für dich die wichtigsten Sachen, die man eigentlich in diesem Zusammenhang verstehen sollte?
Der allerwichtigste Begriff ist sicher Generative AI, weil ich werde oft gefragt, Doro, das ist doch alles nur ein Hype, weil KI haben wir ja schon lange. Das haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Und was ist denn da auf einmal so neu dran? Und Generative AI macht so besonders, dass eine künstliche Intelligenz aus Daten, aus vorhandenen Daten, eigenständig neue Daten erzeugt. Und was sich erstmal so ein bisschen dröge anhört, ist schon sehr faszinierend. Ich kann aus einem Text, in dem ich mit einer Maschine spreche, Bildwelten erstellen. Das Internet ist voll davon. Mittlerweile haben wir Milliarden Bilder durch Text-to-Image-AI. Und natürlich das berühmteste Beispiel ist ChatGPT, Text-to-Text. Das heißt, ich stelle einer künstlichen Intelligenz eine Frage und sie antwortet mir. Und sie antwortet mir nicht nur, und das ist das Faszinierende, nicht nur auf einer Sachebene, sondern auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, wenn ich der KI mitgebe, wenn ich der KI einen entsprechenden Kontext mitgebe, ich bin gerade gestresst, hilf mir, bring mich erstmal runter oder ich habe einen bösen Kundenbrief bekommen, und ich bin gerade selbst zu aufgeregt und zu emotional aufgewühlt. Schreib das bitte so, dass es schon bestimmt ist. Also ich lasse mir nichts gefallen, aber sei trotzdem freundlich. Dass keine Dinge ausgesprochen werden, die man hinterher bereut. Und das sind zwei Beispiele und es gibt noch unzählige mehr. Neue Daten erzeugen heißt auch Videos erstellen, Audiodateien erstellen. Das heißt, Maschinen werden kreativ, wenn man so will. Und das ist das ganz große Neue.
Und wie generiere ich so einen neuen Text oder ein Bild? Da hast du mal von so Prompt Engineering gesprochen. Sind das so die weiteren Begrifflichkeiten, die man dann einordnen muss?
Prompt Engineering ist auch gerade so ein Hype-Begriff. Ja, also das heißt nichts. Also Prompt ist der Input. Und damit die Maschine das, was hinten rauskommt, also ein Bild, ein Text oder ein Video, damit das möglichst dem entspricht, was in meinem Kopf ist, muss ich der Maschine einen entsprechenden Kontext mitgeben. Die kann ja keine sind wir nicht so weit, dass eine Maschine Gedanken lesen kann. Das heißt, ich muss der Dinge mitgeben und um diesen Kontext strukturiert mitzuliefern. Das nennt sich Prompt Engineering, weil das Internet ist voll davon, dass viele sagen, ja, ich habe ChatGPT eine Frage gestellt, aber die Antwort, die war ja nur bla bla oder das bringt mir nichts. Ja, wenn ich den richtigen Kontext nicht mitgegeben habe, dann nicht. Und das ist, glaube ich, nach meiner Überzeugung aktuell eine der wichtigsten Skills, die man als Mensch, aber auch im Berufsleben haben sollte, weil das gibt mir eine unglaubliche Beschleunigung in dem, was ich erreichen kann beruflich.
Und welche Tools setzt du speziell ein? Zwei hast du schon genannt, ChatGPT, Midjourney. Was gibt es noch für Tools, die da ergänzend vielleicht auch wirken?
Es gibt unfassbar viele. Jetzt für meinen Kontext ist tatsächlich ChatGPT, manchmal auch der Bingbot, wenn ich Kontext im Internet habe. Noch ist ChatGPT für sehr wenige mit dem Internet verbunden, auch für mich nicht, obwohl ich die Plus-Version von ChatGPT habe. Das heißt, wenn ich aktuelle Studien haben möchte oder verweise auf aktuelle Studien, dann gehe ich in den Microsoft Edge Browser und benutze den Bingbot. Oder der neue Star des Silicon Valley, Richard Socher aus Deutschland, der You.com gegründet hat, ein sehr berühmtes Startup. Die benutzen Google-Technologie, ist aber ein Wettbewerber zu ChatGPT, hat nicht ganz die Sprachkompetenz, ist aber auch mit dem Internet verbunden und verweist auf aktuelle Quellen, auf die er sich bezieht. Und natürlich Midjourney, ein bisschen Stable Diffusion. Aber für meinen Kontext ist aktuell Midjourney, ChatGPT und You.com und der Bingbot sind so für mich die wesentlichsten Tools.
Okay. Und habe ich jetzt natürlich schon rausgehört, trotzdem habe ich die Frage nochmal geschrieben. Was sind deine Erkenntnisse? Ist das alles nur ein Hype? Ja, ist es eine mediale Bubble, in der wir uns suhlen? Oder was bleibt dann nachher?
Also das ist sicher keine mediale Bubble, ganz im Gegenteil. Ich nehme wahr, dass gerade im deutschsprachigen Raum das Thema besonders zu Beginn viel zu sehr heruntergespielt wurde. Wer mal mit so einer Maschine geredet hat, und zwar so geredet hat, dass er weiß, wie es geht, der wird sich nicht mehr vorstellen können, ohne dem zu arbeiten. Und das ist nichts, was wieder weggeht, ganz im Gegenteil. Die Geschwindigkeit ist so unfassbar groß, dass jeden Tag sprießen, ich weiß es nicht, gefühlt tausende neue Startups aus dem Boden, die einen ganz speziellen Service bieten. Einen Service für Anwälte, einen Service für Menschen, die eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen haben und erstmal gucken wollen, ob sie überhaupt eine Chance haben, dagegen Einspruch zu erheben. Oder ich weiß, für jede nur denkbare Anwendungsfall gibt es wieder spezielle KI-Tools. Und das geht nicht wieder weg. Das wird gerade dadurch, dass jetzt OpenAI für seine Large Language Models APIs ja herausgebracht hat, ist das wie so ein Konfettiregen. Das heißt, diese Integration von ChatGPT oder den Funktionalitäten von so einem Sprachmodell, die wird es in jede Anwendung geben.
Kann man sich das so vorstellen wie so ein App Store bei Apple, wo dann immer weitere Services dazukommen?
Das zum einen ja, also das ist bidirektional. Es gibt zum einen schon ChatGPT-Plugins. Ich kann zum Beispiel auch wieder nur für eine begrenzte Zahl auserwählter Anwender, daran sieht man schon, die Technologie ist schon zu viel mehr in der Lage, als uns heute überhaupt bewusst ist, weil noch ganz viel zurückgehalten wird. Aber die Hauptkritikpunkte, die gerade jetzt für ChatGPT gelten, das gilt aber dann grundsätzlich, nicht verbunden mit dem Internet. Es gibt schon ChatGPT verbunden mit dem Internet. ChatGPT kann ein Langzeitgedächtnis haben. Das heißt, jegliche Konversation, die ich mit dem Bot führe, der lernt mich mit jeder Konversation immer besser kennen. Und ich muss dem jedes Mal immer weniger Kontext mitgeben, weil der weiß ja, die Doro, die macht Denkräume im Digitalen, die bereitet gerade wieder einen Workshop vor, alles klar. Dann muss ich nur noch mitgeben, was sind die Besonderheiten. Der weiß, der kennt meinen Sprachstil. Mit dem Langzeitgedächtnis kann ich dem Texte von mir geben und sagen, guck mal, das ist mein Stil, schreib das mal so wie ich in meinem Stil. Wolfram Alpha ist auch ein Plugin, wer sich darüber beklagt hat, dass ChatGPT zu schlecht Mathematik kann, mit Wolfram Alpha ist das auch Geschichte. Das sind die Plugins in ChatGPT, aber natürlich durch die APIs kann jeder Entwickler zum Beispiel mein Tool, mit dem ich meine Webseite entwickelt habe, das heißt Elementor, die nutzen so eine API. Ich weiß nicht, ob sie GPT-4 nutzen oder etwas anderes, das weiß ich nicht. Aber die haben die Funktionalitäten in ihre eigene Anwendung integriert. Das heißt, ich kann jetzt, indem ich in Elementor meine Webseite entwickle, sagen, schau mal, das ist mein Text, mach den kürzer, mach den prägnanter, mach den länger, übersetz ihn auf Deutsch, auf Spanisch, auf Englisch, auf Chinesisch, was auch immer. Ich möchte, dass Bilder sich vielleicht ein bisschen bewegen oder von oben nach unten, rechts nach links, dann muss ich in so einem CSS-File so rumprogrammieren, das kann nicht jeder. Dann kann ich sagen, pass mal auf, ich sage dir, was du programmieren willst, sollst, und die Elementor schreibt das in Code und auf der Roadmap steht, wieder Kontext ist alles, der wird mir ein Bild vorschlagen, generiert von einer KI, was maßgeschneidert ist für meine Webseite. Ein kleines Beispiel für, wie sich diese APIs wie so ein Konfetti-Regen auf allem auch, ja. Und von Microsoft Office und Konsorten, Microsoft hat große Anteile an OpenAI, brauchen wir gar nicht zu reden. Was kommen wird, wird sein, dass es für alle, die eine Office 365 Subscription haben, dass die, weiß ich nicht, ein 100 Seiten langes PDF, sag mir mal bitte in maximal 600 Zeichen, was sind die 5 wichtigsten Punkte? Und ich kann mit dem Bot darüber in ein Gespräch gehen, zum Beispiel, ja.
Jetzt muss ich auch erstmal durchschnaufen, weil jetzt habe ich, ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass du nicht nur etwas dir angelesen hast, sondern dass du es anwendest, dass du viel probierst und damit natürlich auch einerseits eine Faszination verbunden ist, das hört man, denke ich, raus, aber andererseits auch ein gewisse, ja, wie soll ich das ausdrücken, Ist es schon Ohnmacht? Ist es noch Begeisterung? Ist es Angst? Ist es Freude? Wie würdest du deinen Zustand, wenn du das anwendest, bezeichnen?
Ja? Das ist eine gute Frage. Das ist alles. Alles zusammen.
Alles zusammen.
Alles gleichzeitig. Mhm. Weil es ist ja nie entweder oder, sondern es ist immer alles gleichzeitig. Natürlich kann mit einem Hammer kann ich ein Haus bauen. Ich kann damit auch jemandem den Schädel einschlagen. Das ist das Wesen unserer Welt. Und natürlich kann ich diese machtvollen Instrumente nicht nur zum Wohle einsetzen. Ich kann natürlich Menschen manipulieren. Es wird ja schon sehr viel darüber gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Kann so ein Bot wirklich neutral sein? Was ist eigentlich, wenn ich den was frage zum Klimawandel? Was sagt er denn dann? Also
was ist die Wahrheit? Das ist immer die gleiche Diskussion.
Und,
ja.
Kann ich aus einem muss so eine Maschine ein Spektrum an Meinungen darstellen und mir wiedergeben? Das ist ein Punkt. Natürlich, wir reden das ganz große Thema Deepfake. Was ist eigentlich noch Realität? Was ist Fake? Wenn man sich mal anschaut, was Text-to-Image-AI heute an Bildern produziert, ich kann nicht mehr erkennen. Wenn es einer gut gemacht hat, kann ich nicht mehr erkennen, ist das ein reales Bild oder ist das etwas, was von einer Maschine generiert wurde. Und wenn wir dann noch hinzunehmen, die Möglichkeiten, eine Stimme zu imitieren. Es gibt ja jetzt schon erste Betrügereien, also diese Oma-Anrufe, ich sag mal 3.0. Ich kriege einen Anruf, ich rede nur wenige Sekunden mit dem Anrufenden und der sagt, oh, Entschuldigung, falsch verbunden. Ganz kurzer Dialog, es reicht ein paar Sekunden, meine Stimme aufgezeichnet zu haben. Dann ruft er meine Eltern an und sagt in meiner Stimme, hallo, hier ist die Doro, ich bin gerade in einer Notsituation, überweis mal bitte 2000 Euro da und dahin. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich sowas Harmloses mache, wie auf einer Webseite einer Maschine zu sagen, programmier mir mal gerade das CSS-File. Natürlich kann ich auch, wenn ich auf der dunklen Seite der Macht unterwegs bin, sagen, programmiere mir bitte mal irgendeinen Hack. Mhm. Also du weißt,
ja, das
ist beides. Und, und wir haben die gerade, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir von den Institutionen her gar nicht schnell genug sind. Nirgendwo auf der Welt. Ist kein Bashing von deutschen Politikern oder so, sondern keine Institution dieser Welt ist schnell genug, um mit dieser Entwicklung standzuhalten.
Dann sind wir ganz schnell beim Thema auch Italien. Da haben sie es verboten. Was ist da? Was steckt da dahinter? Ist denn diese Schutzbehauptung mit Datenschutz eigentlich eher so ein bisschen die eigene Bremse? Oder was?
Ich war da erst ein bisschen aufgebracht, muss ich sagen, weil ich dachte, so ein Blödsinn, das kann ich eh nicht verhindern. Ich kann es nicht verbieten, weil es gab so schöne, also wenn man auf die Google Trends gegangen ist und Italien und VPN, dann sah man direkt, seit dem Verbot ging es rasant nach oben. Also wenn ich das nutzen will, kann ich es nutzen. Aber ich habe mittlerweile eine differenziertere Sichtweise darauf. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile sage ich, es war gut, dass die italienische Regierung es verboten hat. Weil ich habe gestern noch mit so einem Techie-Bekannten von mir darüber gesprochen. Ich sage, wie weißt du eigentlich, wie das ist? Wird ChatGPT fortlaufend trainiert an den Inputs, die wir als User diesem Modell geben? Dann hat er mir mich verwiesen auf einen Talk mit an der Stanford University. Da wurde exakt diese Frage gestellt und da war die Antwort: Seit Italien ChatGPT verboten hat, machen sie es nicht mehr.
Okay.
Und das finde ich, dann ist es gut. Weil so ein Verbot ist immer etwas, wir denken nochmal nach. Auch OpenAI wird gechallenged, weil Italien ist der erste Staat. Die können sich nicht sicher sein, welche Staaten noch folgen werden. Also besser, sie sind darauf vorbereitet. Und Italien hat das Verbot ja jetzt wieder aufgehoben, weil OpenAI die Datenschutzauflagen wohl nicht mehr. Ich bin keine Datenschutzexpertin, aber was ich so am Rande mitbekommen habe, ist der Hauptgrund, dass die Eingaben, die wir alle machen, nicht mehr dazu verwendet werden, um das Modell zu trainieren.
ich habe irgendwo den Begriff Wirkkraft gelesen bei dir. Und da rollt schon was Ordentliches auf die Unternehmen, wenn wir die betrachten, zu.
Ja.
Und da ist natürlich immer die Chancenbrille. Und anders können wir natürlich auch nicht überleben in der heutigen Zeit. Aber es ist ja auch das Thema, was verschiebt sich da für ein Machtgefüge zwischen kleinen, großen Unternehmen, wenn man mit Sprache so viel Wert erstellen kann. Welche Organisation ist dann noch zukunftsfähig? Sind es kleine, große Netzwerke? Was machen die Familienunternehmen? Gibt es ganz neue Formen von Unternehmensformen in Zukunft?
Ich finde eine sehr gute Frage und eine sehr spannende Frage, auf die ich natürlich aktuell keine Antwort habe. Aber wenn man sich mal anschaut, was passiert denn gerade in der Welt? Was sind denn die Unternehmen, die diese Welt auf einmal aus den Angeln gehoben haben? Das sind Unternehmen mit wenigen 100 Mitarbeitenden. Das ist nicht Google, das ist nicht Microsoft. Microsoft hat sich nur eingekauft. Ich glaube, OpenAI hat irgendwas im dreistelligen Bereich an Mitarbeitenden. Midjourney, die am weit verbreitetste Text-to-Image-AI, hat sage und schreibe 12,
das habe ich auch 12
Mitarbeitende. Und so ein, ich würde mal sagen, dass mächtigste, reichste Unternehmen oder eines der mächtigsten, reichsten Unternehmen auf diesem Planeten, nämlich Google, wird innerhalb kürzester Zeit brutal in seinen Kerngeschäftsmodellen attackiert. Und auch Microsoft, die haben es ja nicht erfunden, die haben sich mit Milliarden da eingekauft. Und ich bin mal sehr gespannt, wie Google darauf reagiert, weil sie werden sich neu erfinden müssen. Es ist heute schon so, dass nicht nur ich, sondern viele andere, ich nutze Google immer noch, aber sehr viel seltener, weil es viel natürlicher ist, in menschlicher Sprache zu fragen. Und ich komme sehr viel, und ich will ja nicht auf eine, Google finanziert sich ja durch Webseiten. Ich will aber jetzt nicht auf eine bestimmte Unternehmenswebseite, sondern ich möchte den in meinem Kontext eine Antwort haben. Mhm. Und da ist ChatGPT sehr viel besser. Und ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, weil Microsoft war ja hoffnungslos abgeschlagen im Vergleich ihr Browser, im Vergleich zu Google Chrome. Ich müsste noch mal nachschlagen, wie die Nutzungszahlen vom Edge-Browser angestiegen sind seitdem.
Ja, das können wir dann vielleicht noch ergänzend zum Podcast dazu schreiben. Genau, das wäre wirklich spannend. Genau, und also ich glaube halt, dass das, was schon auch in der Pandemie uns ja so ein bisschen umgetrieben hat, dass man nicht alles alleine machen kann, eine Vernetzung, auch eine kollaborative Zusammenarbeit, die wir gelernt haben in der Organisation, aber auch über Grenzen hinweg, dass das natürlich jetzt nochmal weiterhin verstärkt wird. Und es gab da auch einen Podcast mit Raphael Gilgen, Trendscout bei Vitra, der über den Wert der Arbeit gesprochen hat, wie er sich eben in der Pandemie verändert hat, dass der ja einfach die Arbeit vom Ort gelöst wird oder getrennt wird. Und man muss nicht mehr hingehen, um seine Wertstiftung mehr oder weniger zu erfüllen.
Ja.
Und was passiert jetzt mit dem Wert der Arbeit durch künstliche Intelligenz? Was bin ich noch wert?
Ich tue mich schwer, da eine Zukunftsprognose zu geben, weil natürlich
Gefühl ist es vielleicht jetzt gerade.
Weil die Berufe, die so als zukunftssicher galten.
Genau.
Also die ganze Kreativbranche natürlich, aber auch die Tech-Branche, Programmierer, wo ich sage, wenn ich einen sicheren Job gesucht habe, dann habe ich Informatik studiert und bin irgendwo als Entwickler eingestiegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die von heute auf morgen komplett wegfallen, aber das ist schon, ich will jetzt nicht dieses Modewort krass sagen, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Das ist wirklich krass, wie gut ChatGPT programmieren kann. Und andererseits nehme ich aber wiederum gerade in der Kreativbranche wahr, dass diese Technologie ein Mittel ist, um wieder was ganz neue Welten zu erschaffen. Und da gibt's ganz viele Beispiele. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist ein Filmemacher, Malik Afekbua heißt der. Der kommt aus Nigeria und war relativ unbekannt. Und dann kam Generative AI und Text-to-Image AI. Und dann hat er sich, und der hat mit irgendwelchen Modedesignern zusammengearbeitet. Und die wollten eigentlich eine echte Modenschau machen. Und dann hatten die aber kein Geld. Und dann hat der Malik Afekbua gesagt, wisst ihr was, wir gestalten die Welten mit KI. Wozu haben wir die Tools? Er hat gesagt, lass uns doch mal neu denken. Und er nennt sich Reality Creator. Mhm. Er hat gesagt, lass uns mal eine ganz neue Realität erschaffen. Lass uns eine Modenschau machen mit älteren Modellen, mit Menschen, die im Rentenalter sind. Und lass uns eine Mischung nehmen aus modernen Schnitten, aber Mustern und Stoffen, die traditionell nigerianisch sind. Und lass uns eine Welt erschaffen, wo die über den Laufsteg laufen. Das hat er gemacht. Und eine der bekanntesten Kostümbildnerinnen von Hollywood, Ruth Carter, ist auf dessen Instagram-Account aufmerksam geworden und hat da irgendwie drunter geschrieben, die Bildwelten von Malik Afekbua machen süchtig. Und dann ging's los. Der ist mittlerweile ein Star. Und weil er sich Reality Creator nennt, die virtuellen Welten, die er erschaffen hat, die haben eine Auswirkung auf die Realität, weil da diese Sichtbarkeit da ist. Auf einmal sind ganz viele Menschen, die sagen, boah, ist das coole Mode. Wer kann die uns denn schneidern? Wer kann uns die designen? Das heißt, diese Verschmelzung von realer und virtueller Welt, das ist ja nicht getrennt. Und das ist für mich ein total schönes Beispiel, wie ich diese Tools nutzen kann, um was ganz Neues zu erschaffen.
Hm. Nee, das ist auch was wir auch in der Agentur beobachten. Wir haben uns auch schon länger beschäftigen wir uns mit dem Thema Metaverse und warum funktionieren halt irgendwelche AR- und VR-Brillen dann nicht? Und solche Themen. Und da haben wir ganz einfach auch gemerkt, es ist eigentlich irgendwo diese Verschmelzung und das ist auch ganz klar ein Trend, real digitale Inszenierungen zu schaffen. Ja. Um einerseits ja, das Digitale erlebbar zu machen, aber ohne große ja, Hürden oder irgendwelche Schranken.
Absolut.
Und das sehe ich auch so, dass wir da natürlich als Kreativschaffende eine neue Spielwiese haben. Aber wir müssen uns halt, und das kann ich wirklich sagen, haben wir uns bei der Pandemie haben wir uns neu erfunden, ob wir dann die Messen alle abgesagt worden, welche Formate hat man dann entwickelt und jetzt kommt schon wieder das Nächste. Also man kann schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also man braucht Ausdauer, nenne ich es jetzt mal.
Also dieser Wandel, der geht nicht wieder weg.
Der geht
das
nicht
bleibt,
weg.
Ja.
Genau, und dieses ständig sich neu erfinden. Und deswegen gibt es keine 7-Jahres-Strategien mehr, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und Zukunft ist eigentlich diese Herausforderung, da resilient zu sein und immer wieder auch diese Widerstandsfähigkeit auch in der Organisation zu challengen.
Absolut.
Und wir sind alle durch auch die Wachstumszeit sehr satt, ganz klar. Und wir werden jetzt jäh aus dem Schlaf gerissen. Ja. Das muss man ganz deutlich sagen. Und es betrifft jeden. Also ich finde es spannend. Du erzählst so Geschichten und trotzdem, wenn man dann dahinter guckt, dann kann einem schon ein bisschen mulmig werden. Und ich habe mich auch gefragt, was soll ich meiner Tochter irgendwie raten, wenn die soll die studieren? Oder ist das Handwerk doch besser?
Ich glaube tatsächlich, da wird sich was verschieben. Davon bin ich überzeugt. Dieselbe Frage hat mir übrigens ein Lehrer gestellt. Mhm. Ich habe im März für die Universität Bochum eine Lehrerinnenfortbildung gemacht. Und ein Lehrer hat mir exakt die gleiche Frage gestellt. Was soll ich denn meinem Sohn sagen? Der ist 17 und ich habe ihm gesagt, er soll Ingenieur werden. Aber wenn ich sehe, was die Maschinen alles können, daraufhin, meine Antwort darauf ist, für jeden jungen Menschen, zwei eigentlich, mach das, was du wirklich gerne machst, weil darin wirst du gut sein. Und das Zweite ist, sei offen für Neues. Diese Zeiten, so sind wir ja alle groß geworden. Wir sind alle groß geworden, mach was Sicheres, also mach Abitur, dann studier BWL oder Medizin oder sowas. Geh einmal zum Daimler und da gehst du zur Rente. So. Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei, sondern die Kernkompetenz, die wir haben müssen, ist diese Offenheit und uns mal dieses Leben zu planen, von der Wiege bis zur Bahre durchzuplanen, was gerade wir hier so gerne machen. davon müssen wir wegkommen. Ich weiß, das macht teilweise Angst, das verstehe ich auch.
Das andererseits, Stress aus, ganz klar, ja.
Das ist immer beides. Genau. Ich meine, ich bin selber selbstständig. Ich war ein halbes Jahr selbstständig, als Covid losbrach. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, ich lebe das schon auch, was ich erzähle. Aber diese totale Planbarkeit hat ja auch was Langweiliges. Was ist denn Leben? Leben ist ja die Fülle des Lebens, enthält halt beides. Ich will das nicht schönreden, aber diese Sattheit und so, wo die wilden Geschichten passierten, das war so im Mittelalter, also das war damals in der Geschichte, aber das ist heute vorbei, das ist nicht so. Wir leben wieder in Zeiten, wo ganz viel passiert. Einfach Offenheit. Es gibt immer Chancen. Wenn mich vor einem Jahr, also jetzt im Mai, wenn im Mai 2022 mich jemand gefragt hätte, was machst du im Jahr 2023? Wenn einer mir da Prompt Engineering, ChatGPT und Midjourney, ich hätte gar nicht gewusst, was ist das überhaupt?
Ja,
und ich habe so viel zu tun wie noch nie zuvor. Und ich glaube, diese Neugierde und Freude, Neues auszuprobieren.
Das ist die Grundvoraussetzung für alle kreativen Köpfe.
Das ist die Grundvoraussetzung für alles Kreative. Und wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, wir haben einen Fachkräftemangel, da sind wir dann auch wieder beim Handwerk. Wenn ich wirklich was haben möchte, wo ich sage, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, sich sicher weniger stark verändern als das Berufsbild eines Programmierers, eines Marketing-Experten. Dann ist es sicher der Beruf eines Hairstylisten, eines Schreiners.
Genau,
und wenn ich das gerne mache, in dem Beruf werden händeringend Menschen gesucht. Und auch da kann man gutes Geld verdienen.
Das glaube ich auch. Ich habe noch mal, weil wir jetzt nicht alles gesellschaftstechnische und politische heute durchjagen können, wollten wir uns weiterhin ein bisschen auf die Arbeitswelt und so weiter vielleicht konzentrieren, auch wenn es schwer ist, ich weiß das. Und da habe ich dann noch mal vom Raphael Gegen seine vier Dimensionen der Arbeit mitgebracht, die er vorgestellt hat im Podcast und auch auf Konferenzen. Und da sagt er halt eben, wo findet Arbeit statt? Ist es virtuell oder physisch? Also es gibt zwei Zustände.
Mhm.
Mit wem arbeite ich zusammen? Wer sind meine Kollegen von morgen?
Mhm.
Also da ist das Offene, die Kollaboration, nicht nur in der Organisation, sondern auch eben darüber hinaus. Woran arbeiten wir eigentlich? Das Wesen der Arbeit entscheidend. Und natürlich die Tools, da waren wir jetzt schon. Aber wenn man das so anguckt und du schreibst auch, dass wir die Zusammenarbeit neu denken müssen. Das hört sich immer so leicht an.
Ja.
Aber was ist Zusammenarbeit neu denken? Wie ist es? Wie läuft es? Wir probieren in der Agentur viele Sachen aus. Man kann sagen, es hat in der Pandemie wunderbar funktioniert, aber im Moment gerät es ins Stocken, weil man vielleicht müde wird, weil es hat was gefehlt, es fehlt der soziale Kit und so weiter. Wie kann das, das wird doch eher noch schlimmer.
Also zum einen bin ich davon überzeugt, das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Aber wenn ich mal so ein paar Grundprinzipien sagen würde, ist, was ist eigentlich, also Führung wird sich sicher deutlich verändern. Also der Chef als Mr. Know-it-all, der Anweisung hat gegen so ein ChatGPT sowieso keine Chance.
Ja.
No way. Wenn ich dann auch mal schaue, was passiert eigentlich in diesen Prompt Engineering Workshops, dann sage ich immer, sucht euch irgendein random Projekt, ist völlig egal, was es ist, und holt Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammen.
Mhm.
Und es geht ja darum, einer Maschine Kontext mitzugeben. Was ist denn dann der Kontext? Und du hast vorhin schon gesagt, also auch dieses Silo-Übergreifende, das ist ja schon lange ein Thema, seit wir über die Vernetzung reden. Und wie kriege ich denn den besten Output aus der Maschine raus, indem er möglichst viel Input mitbekommt? Und wenn es jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, ich möchte eine Webseite für irgendein Event erstellen. Da kann ich natürlich, wenn ich in der Marketingabteilung bin, kann ich irgendwelche Farben vorgeben und ein paar Schlagworte vorgeben. Ein Webdesigner, der hat noch eine ganz andere Sprache. Der sagt noch, der kennt einen, zum Beispiel einen Webseiten-Hero beispielsweise. Der kann sagen, gib mir die Farben, wenn es um Farben geht, gib die mir in HTML Color Code. Ein Vertriebler hat wieder eine andere Sichtweise. Welche Zielgruppe haben wir eigentlich? Und so weiter. Und das ist, wenn es darum geht, Maschinen können, die können keine Gedanken lesen, selbst wenn sie viel Kontext kennen. Nichtsdestotrotz, die Maschine ist umso besser, je mehr Perspektiven sie bekommt. Mhm. Und das wird sicher nochmal ein Thema sein, wenn es darum geht, wie integriere ich KI in meine Arbeitswelt. Und ein anderer Aspekt ist, weil du das sagtest, virtuell und im Office. Es wird ja viel darüber geredet, sind wir schon wieder fast ein bisschen philosophisch, hat eine Maschine ein Bewusstsein? Was macht Bewusstsein aus? Im Unterschied zu einer Maschine, wir sind Körper, Seele, Geist. Das heißt, wir brauchen auch für bestimmte Arbeiten, wir müssen uns erleben, wir müssen persönlich uns gegenüberstehen, wir müssen unsere Körpersprache sehen und erleben. Das ist ja auch viel, ganz viel Nonverbales, das macht uns als Menschen aus. Und ich glaube, ein viel bewussterer Umgang damit. Du hast ja schon gesagt, dass ich lange bei der IBM war. Ich habe schon 2007, das war für mich ein riesen Wandel, dass ich auf einmal, wenn ich in eine IBM-Lokation ging, da gab es riesige, viel Fläche, so Lounge-Areas, wo es nur darum geht, dass man eine angenehme Atmosphäre hatte, wie jetzt hier, wo man sich gut unterhalten kann. Ich konnte aber jederzeit auch im Homeoffice arbeiten. Mhm. Und das war ein ganz anderes Denken. Das heißt nicht, und es wird, wir sind, diese Zeiten sind zu Ende, wo jemand nur arbeitet, wenn er am Schreibtisch sitzt, und zwar im Büro am Schreibtisch sitzt und der Chef sieht, dass er am Schreibtisch oder sie am Schreibtisch sitzt. Arbeiten hat ganz viele Facetten, und wir, je nachdem, was wir tun, suchen wir uns die passende Umgebung aus.
Aber eine Sache, die passt vielleicht jetzt nicht ganz in den Kontext, aber mich interessiert nochmal, warum hat IBM das so verpasst? Was ist da passiert? Wir waren selber mal IBM Business Partner, ja. Die ersten Webseiten haben wir auf Lotus Notes umgesetzt, aber was ist da passiert, dass die so weg vom Fenster
also
sind?
Also es blutet mir tatsächlich das Herz, weil ich hänge sehr an dem Unternehmen, weil die mir so viele Chancen haben. Und ich muss wieder zurückkommen auf die Sowohl-als-auch-Ebene. IBM hat in Teilen, waren die visionär, wenn es darum ging, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus. Die haben schon sehr früh Management und Fachkarriere als gleichwertig angesehen, vernetztes Arbeiten. IBM, die hatte über die Jahrzehnte dann einen Brain Drain, weil die hatten nie einen Mangel an Ideen. Es gab fantastische Visionäre im Unternehmen. Und die sind dann aber vor die Betonwand gelaufen, weil der Mensch von Finance gesagt hat, wo ist der Kunde, der das bezahlt? Es gab auch niemanden, der das iPhone vorher bestellt hätte. Das ist das Risiko, was ich als Unternehmen eingehen muss. Dieses Play it safe wird mich umbringen. Also ich muss erst den Kunden schon an der Angel haben, der mir den Auftrag bezahlt. Das wird es nicht geben. Das gab es nicht bei Amazon, das gab es nicht bei Google, das gab es nicht beim iPhone. Das heißt, ich werde dieses Risiko eingehen müssen. Das ist so. Wir sind schon wieder bei der Planbarkeit. Ja? Ich werde Dinge zum ersten, wir alle werden ständig Dinge zum ersten Mal machen müssen und gucken, wie kommt es an. Und diese Risikoaffinität und über das, was wir alles schon seit Jahrzehnten reden, diese Fehlerkultur, das ist verdammt schwer, weil wir mögen das ja alle so gern. Wir wollen so wahnsinnig gern was Neues ausprobieren, aber bitte erst, wenn der Kunde da ist, der den Auftrag bezahlt. Und so ist die Welt leider nicht.
Ja, das ist richtig. Kann man denn auch sagen, weil du jetzt viel auch über Finanzen oder Investor Relations oder überhaupt den Finanzmarkt, auch den, was große Unternehmen natürlich treibt, gesprochen hast. Klar, das eine ist irgendwie das Thema Nachhaltigkeit, CO2, Fußabdruck, was natürlich auch, ja, also in jeder Konferenz ist das ein Hauptthema. Wie positioniere ich mich da? Glaubst du, dass sowas wie so eine Art KI-Index irgendwann auch zur Bewertung vielleicht rangezogen wird, wie innovativ ich diese Technologien ansetze?
Weiß ich nicht. Ich finde dieses Thema Nachhaltigkeit geht in die Richtung, die, glaube ich, in so diesen Zeiten, wo sich alles verändert, das Entscheidende ist. Und kein Unternehmen auf dieser Welt ist ein Selbstzweck. Wenn ich einen Nutzen für diesen Planeten erbringe, dann habe ich eine Existenzberechtigung. Mhm. Und wenn ich diesen Nutzen nicht mehr habe, dann habe ich keine Kunden mehr und dann gibt es mich nicht mehr. Das heißt, alle Unternehmen, die sich die Frage stellen nach der Klassiker Simon Sinek, Start with the Why. Mhm. Warum gibt's mich? Was ist der Grund? Nicht Geld verdienen. Geld verdienen ist nur Mittel zum Zweck. Was ist der Grund, warum es mein Unternehmen gibt? Was ist der Nutzen? Wozu mache ich das, was ich mache?
Das müssen wir uns jedes Jahr wieder neu stellen.
Diese Frage müssen wir uns immer wieder neu stellen. Mhm. Und wir haben heute schon ein paar Mal über eine IBM gesprochen. Ich weiß, wie brutal hart das ist. Ich fasse es jetzt mal sehr grob vereinfacht zusammen. Aber wenn da auf einmal der größte Buchhändler der Welt um die Ecke kommt und bringt sowas wie Cloud Computing um die Welt und die Welt auf einmal keine Großrechner mehr, keine stimmt jetzt nicht, aber weniger Großrechner haben will, was mache ich denn dann? Das ist nicht trivial, weil die variablen Gehaltsanteile, alles ist darauf eingerichtet. Das heißt, die IBM, ich sag's nochmal, die IBM hatte nie das Problem, dass sie intellektuell von den Menschen, von der Struktur nicht in der Lage gewesen wäre, etwas Vergleichbares sehr schnell zu entwickeln. Das Problem sind die alten Strukturen. Mhm. Wird der Vertriebschef für die Großrechner, wird er seine besten Leute weggeben, wenn er danach bezahlt wird, dass er so und so viel Großrechner verkauft? Der stellt sich nicht die Frage, braucht die Welt noch Großrechner? Und da sind wir wieder, wie müssen wir anders arbeiten?
Und jetzt zeigt sich die Google-Struktur, ob die das aushält.
Und jetzt stellt sich die Google, ob die genau. Das aushält. Mhm. Ganz genau.
Okay, also das habe ich jetzt schon in den letzten, denke ich, gut 45 Minuten gelernt, dass es halt nicht die einfachen Antworten gibt. Das ist aber auch sicherlich nicht nur meine Erkenntnis. Aber jetzt hatten wir das auch mit dem Handwerk und meiner Tochter. Ich habe hier nochmal sowas, Räume. Also auch, weil ich das immer wieder auch selber spannend finde und ich jetzt schon ein paar Mal das Gespräch mit dem Raphael Gilgen hergezogen habe. Da hat er gesagt, es gibt Räume für Rituale, Räume für Innovation und Fortschritt und Räume für Transformation. Und das fand ich eigentlich für mich so auch beim Umbau, wie eben Agentursitz aussieht und so weiter, ganz spannend. Was glaubst du, wie kann ich Zusammenarbeit, ich nenne es jetzt mal stimulieren oder anregen, Gemeinschaft fördern? Und das natürlich in dem Kontext KI. Was kann KI für Unternehmenskultur vielleicht Gutes haben? Das ist mir jetzt so ein bisschen, aber ich suche ja eher die Lösung und nicht den Feind. Und deswegen frage ich mich einfach so, wie kann ich eben KI und diese Räume, vielleicht ist die Frage jetzt auch ein bisschen zu in den Haaren herbeigezogen.
Ich hätte eine Idee.
Genau, wir sind ja intelligent.
Ja. Ich glaube, also zum einen würde ich sehe das gar nicht so getrennt. Also Räume für Innovation, Räume für Rituales finde ich sehr schön. Ich habe sehr viele Unternehmen kennengelernt, wo die Räume fantastisch sind, von Star-Architekten designt zum Wohlfühlen. Wenn ich aber immer noch das Micromanagement habe, dann passiert da nichts. Also ein Raum alleine bringt mir nichts.
Das ist klar.
Also ich muss immer so eine gesamtheitliche Sicht auf alles hängt mit allem zusammen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die KI schauen, ich sage schon lange vor Generative AI, du sagst ja, das vernetzte Arbeiten, Kommunikation ist eine der Kernkompetenzen, die wir brauchen, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Warum? Weil Kommunikation bedeutet, wir kommen miteinander aus. Wir können auch Konflikte miteinander lösen. Das ist eine Kommunikationskompetenz. Mhm. Weil es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn Menschen miteinander arbeiten und zu tun haben, wird es immer Konflikte geben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie sind meine persönlichen Fähigkeiten, mit Konflikten umzugehen? Und jetzt sage ich mal einfach so im Sprechdenken, was mir sofort einfällt, ist, in den ganzen vielen Beispielen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, ist eins davon ist ein Rollenspiel mit der KI eingehen. Mhm. Zum Beispiel, dass eine ganz klassische Kommunikationsschulung ist ja eine andere Perspektive einnehmen. Ich übe es zu verstehen, warum agiert der andere so, wie er reagiert. Ich versuche mich in seine Position zu versetzen. Er kann ja ganz andere Auslöser haben. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigene Sichtweise auf die Welt.
Seine Motivation.
Eigene Motivation. Mhm. Und da kann mir eine KI, ist unglaublich gut darin, eine andere Position einzunehmen.
Das ist spannend. Ja.
Mhm. Und zu sagen, ich habe viele Beispiele, wo ich sage, ich bin vielleicht beim Pharmaunternehmen, ich bin Pharmareferent und muss auf ein Meeting, wo ich mit Tierschützern zu tun habe. Wie sind die drauf? Mhm. Wie sind deren Beweggründe? Das zum einen. Ein anderes schönes Beispiel, wie ich finde, ist die Khan Academy. Also eine große Lernplattform, die ist schon dabei, so einen GPT-4-basierenden Support-Bot, Lernbot, also einen persönlichen Tutor zu integrieren. Da war so ein, ich empfehle im Übrigen den TED-Talk ich habe jetzt den Vornamen vergessen, vom Herrn Khan, der war erst vor einer Woche. Und da ging es um immersives Lernen. Mhm. Und wir lernen gar nicht mehr in so isolierten Blöcken. Und es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich, man möge es mir verzeihen, dass ich jetzt ganz tief in die Schubladenkiste greife. Es geht nur darum, das Prinzip zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, ich bin Entwicklerin und sitze so hinter meinem Schreibtisch und es kommt immer zu Konflikten mit einem Vertriebler, weil der halt die Welt ganz anders sieht als ich. Und vielleicht empfiehlt mir dann ja der Bot, mach doch mal ein Kommunikationstraining. Und ich kann dem Bot fragen, warum soll ich das machen? Warum soll ich das tun? Dann kann der Bot mir sagen, weil du Konflikte hast und das kann dir helfen, die Konflikte zu lösen.
Also KI gleich Coach.
Ganz genau.
Das ist spannend.
Ganz genau.
Muss ich meinem Coach erzählen. Mal sehen, was der dazu sagt. Genau. Hallo Mirko, hör bitte genau zu. Genau. Okay, jetzt habe ich eigentlich komplett den Faden hier in meinen Fragen verloren, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil ich glaube, wir haben schon die ganzen Zusammenhänge schön angerissen, auch die verschiedenen Einflussmaßnahmen und können sicherlich da noch viel, viel tiefer schürfen. Aber vielleicht noch eine Frage, welche Geschäftsmodelle siehst du entstehen? Sind es wirklich diese kleinen, sehr agilen Startups, die eben weitere Services mit KI immer wieder verfeinern? Oder siehst du auch größere Geschäftsmodelle entstehen, die auch wirklich, ja, also der Gesellschaft auch wieder einen Nutzen stiften?
Ich habe Jahrzehnte damit zugebracht, mit Unternehmen darüber zu sprechen, wie Technologie ihre Geschäftsmodelle verändern wird. Für alle anderen Technologien, die es so in den letzten 20 Jahren gab, hatte ich darauf Antworten. Für Generative AI tatsächlich wenige, weil die Veränderung so tiefgreifend ist. Ich weiß es schlichtweg gerade nicht. Was ich aber vermuten werde, ist, dass das Pendel auch immer in die andere Richtung ausschlägt. Also das heißt, wenn wir KI für alles Mögliche nutzen, dann haben wir auch das Bedürfnis, uns als Menschen zu begegnen. Es wird vielleicht auch wieder viel mehr das Bedürfnis geben, sich auf Events, wo auch immer, als Menschen zu begegnen. Ich kann da nur aktuell eine sehr allgemeine Antwort drauf geben, weil ich mich schwer tue, bei der Tiefe der Veränderung vorherzusagen, wie sich die Welt verändern wird.
Nee, das kann man ja auch beobachten. Ja. Jeder Trend hat einen Gegentrend, nehmen wir Social Media. Und dann gibt es eben einfach auch digitales Detox-Themen.
Ja.
Ja, ganz klar sich zurückziehen. Yoga ist, glaube ich, im Boom. Ja. Also das, glaube ich, diese Digitalkompetenz, die ja jetzt nicht erst seit Social Media begonnen hat, Das ist, glaube ich, auch eine Zukunftskompetenz oder eine Fähigkeit von Mitarbeitern, weil sonst gehst du irgendwann in dem Strudel verloren. Und wenn du alleine keine klaren Gedanken, keine kreativen Gedanken mehr fassen kannst, dann kannst du die KI natürlich auch nicht anwenden. Ja. Das steht natürlich auch nochmal darüber. Ich habe nochmal zwei, drei persönliche Fragen vielleicht. Mhm. Bist du glücklich?
Oh,
wenn ich dich jetzt so reden höre.
Frage.
Ja, weil die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber weil ich einfach spüre, du hast so viel Energie, du bringst so viel, so positive Schwingung in den Raum und da strahlt doch ganz viel Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist für mich auch, hat auch mit Glück zu tun.
Ja, also Glück ist, glaube ich, ist kein Dauerzustand, ist ein Moment. Mhm. Aber ja, mir geht's gerade wirklich gut. Ich habe gerade fast die Zeit meines Lebens, würde ich sagen. Mhm. Aber auch das nur, indem wir haben heute so viel über Ende der Planbarkeit und dass so ein geplantes Leben auch langweilig ist. Es hat keine Höhen und keine Tiefen. Und wenn man Höhen erleben will, muss man auch durch Tiefen gehen. Und ich habe mich selbstständig gemacht nach einer sehr schwierigen beruflichen Zeit in einem sehr schwierigen Unternehmenskontext und bin da freiwillig rausgegangen. Okay. Freiwillig rausgegangen, ohne zu wissen, was ich tun werde, ohne einen Nachfolgejob zu haben. Ich wusste nur, ich persönlich kann in dieser Position nicht weitermachen. Da sind wir wieder bei der Planbarkeit und bei dem, was bringt mich denn weiter im Leben? Und dass ich heute auf dich einen glücklichen Eindruck mache, wenn ich nochmal auf die Frage vielleicht zurückkomme, was würde ich basieren auf meinem eigenen Leben, was macht uns resilient? Habt Menschen um euch, die nicht mit euch zusammen sind, weil ihr einen tollen Titel habt, sondern weil ihr der Mensch seid, der ihr seid. Und die euch auch auffangen, wenn ihr nicht mehr den schicken Firmenwagen habt und vielleicht erstmal nicht wisst, wo es lang geht. Mhm. Und seid euch eurer Fähigkeiten bewusst. Mhm. Seid euch bewusst, was ihr könnt. Und seid euch auch bewusst, dass es gerade eine Schwäche, dass es auch mal eine Schwächephase gibt. Ich habe mir auch erlaubt, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, weil ich nicht weiter wusste, weil es mir richtig schlecht ging. Und das haben, glaube ich, alle Menschen, ist meine Erfahrung, alle Menschen, die, wo man sagt, boah, du hast das erreicht, was du immer erreichen wolltest. Das hat immer einen Preis. Man geht auch durch Zeiten der Unsicherheit und ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Vielen Dank für diese Offenheit. Und dann kann man eigentlich auch sagen, du hast bestimmt einen Zukunftsoptimismus, wenn ich das jetzt so
den
höre. Den hast du auf jeden
ich,
Fall.
Ja.
Die brauche ich jetzt nicht mehr stellen. Gibt es noch ein persönliches Zukunftsprojekt, was du dir vornimmst? Willst du eine Akademie gründen? Oder?
Nein, gar nicht. Ich bin getrieben von dem, dass ich möchte Zuversicht in die Welt bringen. Ich nehme wahr, dass ganz viele Menschen verunsichert sind und Angst haben, was ich verstehe. Ich will das auf keinen Fall abwerten. Ich verstehe das. Ich glaube aber, dass diese Chance, diese Zeit auch ganz viele Chancen hat. Und ich möchte, dass Menschen verstehen, wo ihre Chancen liegen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Doro.
Sehr gerne.
Klasse.